Vielen Dank, Niklas. Ja, ich grüße euch auch herzlich diesen Morgen. Und für mich ist auch ein besonderer Morgen. Es ist eine Premiere. Das erste Mal, wissentlich zumindest, sind Schüler hier von mir, ehemalige. Und ich grüße euch drei ganz herzlich, denn die Hanna, den Marco und den Niklas. Und es ist schön, dass ihr hier seid. Sie sind noch von meiner alten Schule in Weissach. Und ja, herzlich willkommen ganz besonders euch. Ich stehe inzwischen als Vater so oft an der Seitenlinie von Fußballplätzen. Und wovor mir eigentlich gegraut hat früher, wenn man mir das gesagt hat, das wird mal deine Rolle sein, zumal bei zwei Söhnen, die ich neben unserer Tochter oder die wir neben unserer Tochter noch haben. Das war praktisch vorgezeichnet, dass es passieren wird. Und andere Väter sind da auch. Ich möchte vorwegnehmen, es macht mir unheimlich Spaß. Also es ist überhaupt keine Strafe, ganz im Gegenteil. Die anderen Väter neben mir schauen auch zu und wir sind selbstredend alles Experten, was Fußball angeht. Und man sieht halt seine Söhne. Bei manchen weiß man schon, was als nächstes passieren wird, während so ein Fußballspiel läuft, nämlich, dass der besser postierte Spieler übersehen wird, der Pass, der Zuckerpass ausbleibt und der Junge lieber selber krampfhaft ein Tor schießen will. Dabei wäre so ein Pass so arg viel besser. Den Ball weggeben, den Ball mal loslassen, um ein Tor, um den Sieg zu ermöglichen. Vielleicht sogar durch einen Doppelpass, dass der Ball dann gleich wieder zu einem zurückkommt und dass man dann selber vollstrecken kann. Und alle Väter und besonders auch der Trainer, die freuen sich, wenn sowas doch mal passiert. Wenn ein Junge einen Ball schön spielt, so ein Querpass vors Tor und dann schiebt der andere nur noch rein. Ein Vater besonders, mit dem ich mich immer unterhalte, der sagt, selbst wenn ein Tor fällt, also wenn es dem Jungen glückt, der nicht gepasst hat, sagt er, oh, es wäre so schön gewesen, wenn er noch mal querlegt und dann der andere nur noch reinschieben. Und ich erinnere mich dann noch voller Stolz, muss ich das sagen, dass der Emil mal in so einer Situation, wo der Trainer schon gesagt hat, schieß, also aufs Tor, dass der Emil, also mein Kleiner, gesehen hat, es geht doch nicht, weil sich ein Spieler entgegenstellt und dann hat er noch mal quergelegt zu einem anderen Mitspieler und der hat dann reingeschoben. Und ja, ich war natürlich total glücklich drüber. Und nach dem Spiel ist der Trainer dann zum Emil gerannt und hat ihn also beinahe adoptiert. Das war ganz toll, also ein erhebendes Gefühl. Und wir an der Seitenlinie und natürlich auch vom Fernsehschirm, ist ja klar, wir wissen natürlich immer, was zu tun ist. Den Ball spielen, wann der Pass super ist, wann es loslassen besser ist, als den Ball zu behalten. Sich irgendwie festdribbeln beim Gegner, anstatt zu passen. Wie schlecht, wie schade. Und bevor wir jetzt den Fußball verlassen und uns Richtung Bibel begeben, möchte ich sagen, genau darum geht es heute. Lieber mal loslassen, weggeben, um dann aber zu gewinnen. Das gibt es nämlich in der Bibel und das habe ich neulich gelesen und ich konnte einfach diese Bibelstelle nicht links liegen lassen. Es ist mir auch egal, ob vielleicht vor 3 Wochen jemand über dasselbe gepredigt hat. Nein, glaube ich jetzt wirklich nicht. Es hat mich fasziniert. Es ist eine Begegnung zwischen zwei Menschen und diese zwei Menschen, ja, war mir sofort spannend. Und es gibt so viel dazu zu sagen, dass ich schon ein bisschen Angst habe, dass, ja, dass es zu lang dauert. Aber ich musste mich da einfach total einlassen, weil ich finde, da steckt unheimlich viel drin. Aber seht selber. Und zwar handelt diese Begegnung, irgendwann im 9. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit der Könige Israels oder beziehungsweise des geteilten Israels, wurde ja geteiltes Reich in ein Nord- oder Südreich oder Juda und die 10 Stämme. Und Israel, also die 10 Stämme in diesem Fall, die haben unter Ahab einen Baalskult eingeführt bekommen. Also der Baal, das war eine Gottheit oder ein Götze von den Phöniziern, meine ich, und war ein Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. Und ich denke mal, das ist doch, glaube ich, bestätigt, dass Isebel, die Frau von Ahab, da eine wichtige Rolle gespielt hat. Das war nämlich eine Phönizierin, dass dieser Baalskult eingeführt wird. Und in dieser Zeit lebt Elia. Er ist der Prophet, den Gott schickt, um eine Dürre anzukündigen. Wir hatten es ja gerade von Dürre. Und diese Dürre soll über Israel kommen als Strafe für den Abfall von Gott, von dem Gott Israels. Und wenn dieser Regengott Baal keinen Regen bringen kann, dann zeigt es schon, dass der Gott Israels, also sehr direkt, dass der Gott Israels die Macht eigentlich hat und nicht irgendein Baal. Und vor der Stelle, die ich mit euch zusammen lesen möchte, unmittelbar, davor ist die Situation, dass die Dürre durch Elia angekündigt wird und es wird wohl langsam schwer in Israel, sich zu versorgen. Aber Elia wird von Gott einen Bach östlich des Jordans, also wird von Gott dahin geschickt und vielleicht kennt ihr die Stelle, vermutlich kennt ihr die Stelle ganz gut, dass er dann dort von Raben ernährt wird und dann von dem Bach trinken kann. Aber dieser Bach trocknet aus, auch als Folge der Dürre, und jetzt steht was Neues an. Und da möchte ich mit euch einsteigen. Und zwar lesen wir im 1. Könige 17, folgende Verse. Ich habe jetzt hier die 84er Luther-Übersetzung und kopiert aus dem Internet habe ich die 2017er. Also es gibt ein paar kleine Unterschiede, die ich um Entschuldigung bitte. Also Vers 17 ab Vers 8. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat. Das ist der erste Unterschied. Das heißt auch Sarepta ist derselbe Ort. Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Also der Elia macht sich auf nach Zarpat oder Sarepta. Und mir kam sofort in den Sinn, wie würde eigentlich eine Frau heute auf sowas reagieren? Mir sind drei Reaktionen eingefallen. Einmal ignorieren. Zweitens vielleicht die Anmerkung, wieso holen Sie Ihr Wasser nicht selber? Sie können selber laufen, ich bin nicht Ihre Bedienstete oder sowas. Oder im günstigsten Fall drittens, überlegt sich die Frau: Das kenne ich, mein Mann, der ist auch so unselbstständig, er findet auch nie was im Kühlschrank, ich helfe dem, in dem Fall dem Elia. Hier sieht man aber, es ist eine ganz andere Zeit. Man sieht eine Hierarchie, man sieht, es ist vermutlich was ganz Normales, dass ein Mann einer Frau so gebietet. So, wir lesen mal weiter. Die nächsten beiden Verse. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Ihr habt vielleicht jetzt schon wieder 2024 im Kopf, was das heute bedeuten würde. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Was verlangt dieser Elia eigentlich von dieser Frau? Ein riesiges Opfer. Also beinahe eine Unverschämtheit, dann auch noch hinterher zu rufen, ich möchte auch noch Brot haben. Und die Frau erklärt, was es bedeutet. Das ist geradezu selbstmörderisch, dem Elia auch noch Brot zu geben. Anders gesehen ist es aber auch so, wenn sie sowieso nur dieses Brot hat, dann ist das nichts weiter als eine lebensverlängernde Maßnahme, wenn sie das Brot selber isst mit ihrem Sohn. Und dann dem Elia gleichzugeben, macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Sie möchte aber sich daran festklammern. Und das finde ich eigentlich trotzdem völlig nachvollziehbar. Es könnte ja sein, dass irgendwo doch noch Rettung herkommt. Die Lage ist sehr dramatisch. Und man fragt sich so, was würde ich eigentlich an der Stelle von dieser Witwe tun? Habe ich auch solche Situationen in meinem Leben schon gehabt? Vielleicht weniger, die auf Leben und Tod gehen, aber vielleicht auch Situationen, die auf ein ähnliches Verhaltensmuster übertragbar sind. Lieber behalten, nicht weggeben, ich brauche das dringend. Ich glaube, das kommt uns gar nicht so unbekannt vor. Es gibt oft Dinge, an denen wir uns festhalten, die wir nicht loslassen wollen. Wir erinnern uns an den ausbleibenden Pass im Fußball. Wir halten uns an irgendwas fest, wie so Schiffbrüchige, an so einer Holzplanke, die vor uns hertreibt oder die wir antreffen oder auf der wir gelandet sind nach einem Schiffbruch. Das scheint unsere Rettung und diese Planke darf ich auf keinen Fall loslassen. Vielleicht muss ich sogar andere fernhalten, dass sie nicht zu nahe kommen, damit wir nicht zusammen mit der Planke untergehen. Wir richten unseren Blick starr auf dieses vermeintlich rettende Holzstück, obwohl wir im Ozean eigentlich gar keine Chance haben, mit dieser Planke zu überleben. Genauso wenig wie die Frau mit diesem Brot ihren Sohn noch durchbringen, wird nicht auf Dauer klappen. Gibt es solche Holzplanken in deinem Leben, wenn wir jetzt mal unseren Blick auf Weitwinkel stellen? Das heißt, Lebensbereiche abklappern. Gibt es solche Holzplanken, solche vermeintliche Retter, die dein Leben scheinbar im Gleichgewicht halten, die dein Leben am Laufen halten, die vielleicht sogar ein Teil deines Lebenssinns sind und du meinst, ohne diese Rettung, ohne dieses Stück Holz sozusagen, bildlich gesprochen, gehe ich unter. Wären ein riesiger Verlust. Wie heißen denn diese Planken? Es gibt da viele verschiedene Beispiele. Wie gesagt, es muss nicht lebensrettend sein, es können auch Einzelteile sein, die insgesamt so unser Leben ausmachen oder ja, unserem Leben Sinn geben. Zum Beispiel die Frage, die uns Menschen einfach immer umtreibt, was gibt mir Sicherheit? Ist es Geld oder sowas, mein Vermögen? Ist das das, woran ich mich klammer, Liebe zum Geld? Was gibt mir Selbstwertgefühl? Was verschafft mir Anerkennung? Es ist ja sehr weit verbreitet heutzutage, sich zu optimieren, seinen Körper zu verbessern, besser auszusehen. Ist es das, woran ich mich klammer, was mir Balance gibt, was mir Sinn gibt, was mir dann Anerkennung schafft, was mir so wichtig ist? Wovon kann ich nicht lassen? Woran klammer ich mich? Klammer ich mich an andere Menschen? Kann ich die nicht loslassen? Kann ich meine Kinder nicht loslassen? Oder kann ich Beziehungen nicht loslassen, die eigentlich schädlich für mich sind? Kann ich schlechte Gewohnheiten nicht loslassen? All das sind Dinge, an die wir uns irgendwie klammern, weil sie uns vielleicht irgendwie eine Art Rettung oder wenn schon nicht das große Wort Rettung, so doch irgendwie, wie ich schon vorher gesagt habe, unser Leben am Laufen halten. Ob dramatisch oder nicht, sie alle haben gemein, all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, dass sie uns binden können, obwohl wir meinen, dass es genau umgekehrt ist, wir klammern uns an sie, aber letztlich ist es ja gar kein Unterschied, ob ich etwas nicht loslassen will oder an die Sache gebunden bin, sieht von außen absolut gleich aus. Man kommt nicht los davon. Es erinnert mich ein bisschen an diese Affen, die gefangen werden dadurch, da habe ich mal vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal einen Film gesehen, die gehen an so einen Kanister, der so eine enge Öffnung hat und in dem Kanister sind Nüsse und dann greift der Affe rein in den schweren Kanister allerdings und packt sich da eine Handvoll Nüsse und was passiert? Er kriegt seine Hand nicht mehr raus, weil die Öffnung zu klein ist. Und der Affe ist einfach zu doof loszulassen und in Freiheit zu rennen. Er will diese Nüsse unbedingt haben und wird dadurch gefangen. Weil diesen Kanister wegnehmen kann er nicht, dafür wurde gesorgt. Der ist irgendwie verankert im Boden oder zu schwer. Und an das erinnert mich das, was uns so gern manchmal, was uns im Leben auch dauerhaft binden kann. Ich bin ganz überzeugt davon, wenn vielleicht jemanden der Gedanke kommt, ist doch vielleicht gar nicht so schlimm, was ich da aufgezählt habe. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Beispiele gefährlich sind, dass sie binden und keine Rettung bringen. Sie sind vergänglich und sie sind unsicher und schädlich auf die Dauer. Das sehen wir, finde ich, ganz besonders in unserer Zeit, in der so manche Sicherheit plötzlich einfach verschwindet. Und dann ist irgendwie, geht einem dann der Leuchter auf, hoppla, ich habe meine Sicherheit irgendwo an der falschen Stelle gehabt. Ich habe mich an irgendwas festgeklammert, was es jetzt gar nicht mehr gibt. Lesen wir mal weiter, was mit der Frau und Elia passiert. Also wir haben ja die Situation jetzt, dass Elia dieses Brot von ihr haben will. Und sie sagt eigentlich in Vers 12 sowas wie lieber nicht. Vers 13. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Haha, guter Witz, könnte man sich denken. Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Wow. Wenn das wahr ist, dann würde die Witwe ja etwas losgelassen haben, nämlich ihre alten Vorräte, das sie eigentlich gar nicht hätte festhalten müssen, weil ihr nachher im Überfluss geschenkt wird. Oder wenn nicht im Überfluss, dann auf jeden Fall im richtigen Maß jeden Tag. Sie kann ihre Sicherheit ohne Probleme loslassen. Sie hat gar keine Bedeutung mehr. Rettung, Leben, Freiheit von Angst um Versorgung von sich und ihrem Sohn, alles überflüssig, denn Gott selber sorgt für sie. Elia sagt es so. Es kommt so, wie er sagt. Jetzt können wir sich die Frage stellen, warum dann dieser schmerzhafte Umweg mit dem Loslassen? Warum kann der Elia nicht so? Warum kann dieser Vers da 14 nicht früher kommen? Dann müsste sie gar nicht so in Konflikt mit sich geraten. Das ist ja schon ein großer Konflikt. Sie ist ja auch verantwortlich für ihr eigenes Kind. Ja? Das ist schon ein dickes Brett, will ich mal sagen. Und dann ausgerechnet eine Witwe, allgemein bekannt als das schwächste Glied in der Gesellschaft. Ich habe neulich jetzt einen Timotheusbrief gelesen, dass eine Witwe, da kriegt dann ganz eigenen Abschnitt, wie man mit Witwen umgehen soll. Also eine besonders schützenswerte Personengruppe, und da kommt der Elia mit dieser Herausforderung. Es gibt auch noch weitere Stellen in der Bibel, vielleicht kursieren sie schon in dem einen oder anderen Kopf. Mir ist eigentlich beinahe die schrecklichste Bibelstelle eingefallen, als nämlich Abraham von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn Isaac zu opfern, seinen Sohn loszulassen. 1. Mose 22. Was für eine beklemmende Bibelstelle, vor allem wenn man selber Vater ist. Ja, Gott will, dass der lang ersehnte Sohn Isaac geopfert wird. Und der Abraham macht sich auf einen mehrtägigen Weg, das finde ich auch noch ein besonderes Martyrium, mehrere Tage in dem Wissen zu gehen, ich werde meinen Sohn verlieren. Ganz schrecklich. Und wir wissen, es kommt anders. Isaac wird verschont. Aber warum? Warum dieses Loslassen? Es ist unheimlich unangenehm. Es ist eine ganz schwere Probe manchmal. Und es ist sowieso gegen unsere menschliche Natur. Es ist notwendig, loszulassen. Ich würde sogar sagen, es ist ein göttliches Prinzip. Gott zeigte der Witwe und auch uns: Lass los. Lass auch deine Sorgen los. Dieses Loslassen bedeutet nichts anderes, als seine Blickrichtung zu ändern. Schau nicht das an, was eh nicht helfen kann, dieses letzte Stück Brot, diese jämmerliche Sicherheit, die eigentlich gar keine ist. Lass sie los. Schau lieber auf mich und meine Möglichkeiten. Oder um zu diesem Bild der Holzplanke zurückzukommen, klammer dich nicht an dieses Stück Holz, dreh dich mal um, hinter dir ist ein großes rettendes Schiff, das dich aufnehmen will, steig ein. Und spätestens dann können wir dieses Loslassen als absolute Befreiung, als Freiheit sehen. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Das ist eins der einschneidenden Ereignisse in meinem Leben gewesen. Ich stand 2002, also vor bald 22 Jahren, es wird so im Mai gewesen sein, ein paar Meter weiter hier drüben. Hier war noch so ein ehrfurchtgebietendes Pult. Da hat man so richtig über der Gemeinde getont. Und war weniger transparent wie jetzt. Und ich musste diese Geschichte einfach loswerden damals. Ich bin frisch aus Australien zurückgekommen. Ich war da bei einem Auslandssemester. Und ich habe mich, wie es damals bei mir üblich war, war etwas gedankenlos und habe mir keine Gedanken gemacht, wie das weitergeht mit dem Studium. Ich wollte dann ins Examen gehen und habe aber gemerkt, das BAföG, also die Ausbildungsförderung, die läuft eine bestimmte Periode, also Datum, nicht irgendwie Zeitspanne, sodass man es irgendwie verlängern kann oder ein Stück rausschneiden und dann auf später verschieben, sondern zack, Stichtag, BAföG um. Mit anderen Worten, ich war blank und wollte gleichzeitig auch Examen machen. Und dann bin ich mit meinem besten Freund, wie man das so schön sagt, sind wir irgendwo rumgefahren und im Auto, und dann sagt er mir, du, wie geht's denn eigentlich, wie geht's denn eigentlich so finanziell? Hat er noch nie vorher gefragt, und ich habe halt gesagt, ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil ich eben nicht weiß, wie das jetzt weitergeht ohne BAföG. Ich muss auch mein Zimmer in Heidelberg bezahlen und halt leben dort und nebenher noch ein bisschen was lernen und studieren. Ich habe ihm wirklich gar nichts davon erwähnt. Es hat er vollkommen von alleine gefragt. Und dann sagt er mir, du, ich habe 10.000 Mark. Für alle, die nicht wissen, was D-Mark ist, das ist noch das echte Geld. Ich habe 10.000 Mark geschenkt gekriegt und ich möchte die Hälfte geben. Ich war völlig baff. Aber er hat es gemacht. Er hat mir einfach 5.000 Mark geschenkt. Und damit war die Geschichte, wie ich durchkomme, erledigt. Und ich habe hier erzählt, ich habe Psalm 127 zitiert, weil mir nur das eingefallen ist, wo es heißt, so in etwa, seinen Freunden schenkt er es im Schlaf. Und es war natürlich auch von der Beziehung her sehr erhebend zu wissen, irgendwie Gott betrachtet mich als Freund. Wir wissen, dass er unser Vater ist, aber das nochmal so plastisch zu kriegen, das war einfach für mich, wie gesagt, eins meiner einsteinischen Erlebnisse. Und ich war völlig erschlagen und ich muss mir die Geschichte auch immer wieder mal wiederholen. Das ist so unwirklich. Und vor wenigen Jahren, vielleicht sogar vor einem Jahr oder so, ist mir aufgefallen, da startet die Geschichte gar nicht mit diesen 5.000 Mark, sondern eigentlich ein Jahr vorher, im Jahr 2001. Und ich habe all die Jahre diese Sache komplett vergessen gehabt. Ich habe im Jahr 2001 nämlich was losgelassen. Ahnt ihr, was ich losgelassen habe? Ich habe 5.000 Mark losgelassen. Es war, ich möchte jetzt wirklich nicht als Held oder so dastehen, aber es war eine Notwendigkeit da, jemandem 5.000 Mark zu geben. Und ich habe die gegeben, weil ich gerade Überfluss hatte. Kleiner Tipp an einen Studenten, ich habe bei Mercedes gearbeitet und extra wegen Australien. Und da habe ich so viel verdient, dass es viel zu viel war. Und dann habe ich praktisch weggegeben. Letztlich habe ich davon dann noch 2.000 zurückbekommen. Also habe ich letztlich nur 3.000 weggegeben. Aber was mir bis jetzt unerklärlich ist, ich habe diese zwei Dinge Jahrzehnte, kann man sagen, nicht zusammengesetzt. Ich habe was losgelassen und nachher quasi mit Mordszins zurückbekommen. Also letztlich 2.000 D-Mark für Umme. Ja? Und was hilft mir dieses Erlebnis? Dieses Erlebnis hilft mir zu erkennen, ich weiß, was Gott kann. Ich muss mich nicht krampfhaft festhalten an irgendeiner vermeintlichen Sicherheit wie Geld. Und es hat meinen Blick geändert. Und ich hoffe, dass es euch auch eine Ermutigung ist. Es war damals eine unglaubliche Geschichte. Mein Freund ist kein Christ, aber Gott hat ihn benutzt. Und ich habe es ihm auch natürlich gesagt, hey, du lachst immer und so. Er tut manchmal so katholisch, aber er glaubt nicht wirklich. Aber ich glaube, das hat ihn insgeheim schon auch berührt. Ich hoffe es zumindest. Gott hat dich benutzt. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ich bete für ihn, dass er das erkennt. Wie steht Jesus zum Loslassen, um zu gewinnen? Vielleicht ist eine Begebenheit mit ihm, die ganz ähnlich ist, manchem schon eingefallen. Es steht im Johannes 4, und zwar geht es da um eine Frau am Jakobsbrunnen. Die ist wirklich sehr ähnlich. Jesus, der jüdische Mann, bittet eine Samaritanerin um Wasser, obwohl das sich gar nicht verträgt. Die Juden lehnen die Samaritaner ab. Aber es geht wie bei Elia auch gar nicht so sehr darum, was jetzt die Frau bietet mit dem Wasser, sondern es geht darum, einmal was Elia bietet und hier jetzt in Johannes 4, was Jesus bietet. Jesus bietet was, was nie versiegt. Lebendiges Wasser. Ihr wisst, Elia bietet Brot in Hülle und Jesus bietet Wasser, lebendiges Wasser, das für immer den Durst stillt und das ewige Leben bedeutet. Und so wird Elia sozusagen ein Vorbote Jesu. In der Geschichte dieser Begegnung, die auch sehr lesenswert ist zwischen Jesus und der Frau, fordert Jesus die Frau nicht so wie Elia ausdrücklich zum Loslassen auf. Aber Jesus sagt ihr ein paar Wahrheiten in ihr Leben, die sie erkennen lassen. Ich muss was loslassen. Ich muss meine bisherigen Irrwege loslassen. Auch den samaritanischen Irrweg. Das Heil kommt von den Juden. Und deshalb muss ich mich jetzt Jesus zuwenden und sie schreit es auch raus, der ist der Messias, der Retter, es ist der Heiland. Das Alte muss ich loslassen. Und hier geht es vielleicht um einen Neuanfang mit Jesus. Aber auch wenn wir schon lange mit Jesus gehen und ihm nachfolgen, ich glaube, das Prinzip des Loslassens gilt weiterhin, weil, wie ich schon sagte, in der Natur des Menschen liegt es, an Dingen festzuhalten. Ich sehe das an mir selber nur zu gut, trotz meiner Erlebnisse. In Matthäus 16, Vers 24 und 25, sagt Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was heißt diese Stelle anderes als bereit sein, loszulassen? Sei es das alte Leben oder anderes. Wer sein Leben erhalten will, also wer nicht loslassen will, der wird es verlieren. Ja, dieses Stück Brot der Witwe wird verloren gehen. Wenn man es aber weggibt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was heißt das anderes, als Jesus selber nachzuahmen, wenn wir loslassen? Er selber hat am meisten losgelassen, um die Menschheit zu gewinnen. Wie es Paulus in Philipper 2 ausdrückt, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. In unserem Zusammenhang, wenn ihr so gesinnt seid, seid ihr Loslasser. Warum? Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das sind so ein paar schwierige Verse zum Verstehen. Er hat seine Existenz im Himmel nicht wie ein Raub festgehalten, so kann man das auch sagen. Gott gleich zu sein, festhalten und nicht loslassen wollen, das war Jesus nicht, sondern er hat darauf verzichtet, er hat losgelassen. Und was hatte Jesus davon? Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Gewinn Jesu, dass sich alle Knie irgendwann vor ihm beugen werden. Aber für uns hat Jesus auch einen Gewinn gebracht. Er hat uns das ewige Leben damit erkauft, dass er nicht, dass er bereit war, loszulassen. Zurück zur alten Folie mit einer kleinen Ergänzung. Klammern geht nur in einer Beziehung. Klammere dich an Jesus, denn bei ihm ist genau andersrum als bei den Beispielen, die ich genannt habe. Bei Jesus ist die Freiheit und mit Jesus, wenn du dich an ihn klammerst, wird der Blick in die richtige Richtung gelenkt. Wer sich an Jesus klammert, der kann sich leider, zum Glück, nirgendwo anders mehr festklammern. Dann tu es einfach, lass los, was dich gefangen hält. Es bedeutet Freiheit. Und ich bin mir ganz sicher, dass du gewinnen wirst. Entweder kommt mehr von dem zurück, was du so eifersüchtig behütet hast, oder es kommt was ganz anderes, Besseres, das bis dahin durch dein Klammern verhindert wurde, kommt zu dir. Gott selber wird dein Schenker sein. Und danach der andere Blick. Man hat ein anderes Verhältnis zu vielem. Man weiß, ich muss mich nicht krampfhaft an was festhalten. Gott schenkt, was ich brauche. Und ich bin bereit, loszulassen. Möge Gott es uns zeigen, wo dieses notwendig ist. Manchmal spricht auch Gott durch unsere Mitmenschen zu uns, die manches von außen besser sehen können. Die sehen können, hoppla, hier klammert er aber ganz schön. Hier müsst ihr loslassen. Hören wir hin, hören wir aber auch auf ihn, auf sein Wort. Und er wird es uns zeigen. Falls wir es nicht sowieso schon längst wissen, was uns bindet und was losgelassen werden sollte. Gott möchte uns beschenken mit Gutem und mit Freiheit. Und er freut sich, wenn sein Volk bereit ist, aufzugeben, zu opfern und loszulassen. Ich habe jetzt oft das Wort krampfhaft benutzt. Es ist nämlich nichts anderes als ein Krampf, irgendwas unbedingt behalten zu wollen. Loslassen hingegen ist das Gegenteil von Krampf und es ist entspannt. Also es entspannt. Einfach darauf zu warten, was mein Vater im Himmel von dem, was ich losgelassen habe, was da zurückkommt, was Gott für einen Segen daraus bastelt. Ich habe das erlebt, ich habe es euch erzählt, aus diesem Grund, dass es euch eine Ermutigung ist. Und wenn ich mich an letzte Woche erinnere, an die Predigt von Heinz, diesen schönen Dreiklang, den er uns da aufgezeigt hat, Erfahrung wird dann auch zur Erwartung. Der Blick geht in die Zukunft. Was habe ich mit Gott erfahren? Was erwarte ich in der Zukunft? ich wünsche das für mich, denn trotz Erfahrens und trotz des Halts, den mir sein Wort gibt, seine Taten geben, an vielen Stellen wird daraus nicht so schnell eine Haltung, so wie es Heinz dargestellt hat. Also wir bekommen den Halt von Gott, aber zur Haltung ist ein Weg, es ist Arbeit. Und ich wünsche mir, dass es gelingt. Und eine kleine Hilfestellung, lest doch einfach als Hausaufgabe die Bibelstellen, die ich euch genannt habe. 1. Mose 22, die Geschichte mit Abraham und Isaak. Und Johannes 4, die Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Mit diesem Blick loslassen, um zu gewinnen. Ich möchte, dass jede meiner Predigten drei Ziele erreicht, dass Gott die Ehre gegeben wird, dass das Evangelium verkündigt wird und dass es zum Segen wird für die Zuhörer. Und hier bei uns zum viertens auch noch, dass ich, wenn ich hier vorbeilaufe und rausgehe, dem Technikteam einen Titel nennen kann. Und das ist mir heute gelungen, glaube ich. Lass los oder loslassen, um zu gewinnen. Lass los im Glauben und du wirst gewinnen. Danke, dass ihr zugehört habt und ich möchte zum Abschluss beten. Herr, unser Vater, du bist ein großartiger Gott, den wir nicht genug loben können. Und auch wenn wir durch manche schwere Zeit gehen, ob selbst verschuldet oder nicht, so wissen wir doch, dass du als unser Vater über uns wachst, dass es dir wichtig ist, wie es uns geht und dass wir uns dir zuwenden können. Und es bedeutet auch, dass wir dir gehorchen sollen. Du bist unser Vater, der das Beste für uns im Sinn hat, der sieht, was für uns gut ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Einsichten gibst in das, was wir loslassen müssen, weil es uns bindet, weil es unseren Blick nicht frei macht für Besseres, für die richtige Richtung. Ich möchte dich bitten, dass du uns das zeigst. Und wir sind dann voller Erwartung, wenn wir losgelassen haben, was du uns dafür schenken wirst, was wir für Gewinn daraus ziehen werden, was für Segen fließen kann. Danke, Herr, für diese Worte aus der Bibel. Danke, Herr, für das, was wir mit dir schon erleben durften. Und wir warten auf dich. Im Namen Jesu. Amen.